Ich freue mich, dass wir dieses Jahr wieder mit den Zielen starten dürfen. Wir wollen die nächsten 4 Gottesdienste uns mit den Zielen auseinandersetzen, die wir für dieses Jahr haben. Wir als Gemeindeleitung, die Ältestenschaft, wir haben letztes Jahr eine Klausur gehabt und haben wieder drüber nachgedacht. Was ist dran? Was haben wir auf dem Herzen? Was hat Gott uns gegeben, was für dieses Jahr dran ist? Und wir haben schon angerissen, letzten Sonntag diesen Schwerpunkt mit dem Jubiläum und mit den Geschenken, welche wir machen wollen. Und jetzt wollen wir uns wieder an den 4 Zielen langhangeln, die wir uns vor einigen Jahren mal gegeben haben. Und wie ihr wisst, das fängt ja immer an mit leidenschaftlich lieben. Und wir wollen leidenschaftlich Gott lieben, die Menschen lieben, Braunschweig lieben und die Welt. Und so werde ich beginnen heute mit leidenschaftlich Gott lieben. Ja, leidenschaftlich Gott lieben, was heißt das? Was bedeutet das? Ich habe so drüber nachgedacht, wenn ich irgendjemand leidenschaftlich liebe, wie wird das sichtbar? Das muss irgendwas mit dem zu tun haben, wie der andere ist, oder? Wenn ich jemand das ausdrücken möchte, dann muss es doch irgendwo auf das treffen, was der andere möchte. Wenn ich an ihm vorbei liebe, das ist schwierig, das funktioniert nicht so gut. Und so habe ich mir Gedanken gemacht, was ist es, was Gott wirklich wichtig ist. Was bewegt Gott? Was drückt sein Herz aus? Und in der Vorbereitung habe ich so überlegt, wo kann man leidenschaftliche Liebe bei Jesus sehen? So richtig mit Leidenschaft? Und was könnte uns das für einen Hinweis geben, dann, wie wir auch Gott leidenschaftlich lieben können? Weil eins, glaube ich, können wir doch wohl mal sagen. Jesus hat seinen Vater, hat Gott leidenschaftlich geliebt. Das passte zusammen. Er hatte den Herzschlag Gottes. Und so möchte ich euch jetzt eine Bibelstelle mitbringen. Da werdet ihr denken, wie passt denn das zusammen? Wir gucken jetzt mal. Ich bin gespannt, ob wir das hinkriegen. Lasst uns mal gemeinsam lesen aus Johannes 2. Ab Vers 14. Im Hof des Tempels sah Jesus Händler, die Rinder und Schafe und Tauben als Opfertiere zum Verkauf anboten. Und er sah Geldwechsler hinter ihren Tischen sitzen. Da machte Jesus aus Stricken eine Peitsche und jagte sie alle aus dem Tempel. Er trieb die Schafe und Rinder hinaus, warf die Münzen der Geldwechsler auf den Boden und stieß ihre Tische um. Dann ging er zu den Taubenverkäufern und befahl ihnen, schafft das alles fort hier. Macht aus dem Haus meines Vaters keinen Marktplatz. Da erinnerten sich die Jünger an die Prophezeiung aus der Schrift, die Leidenschaft für dein Haus brennt in mir. Das ist Leidenschaft, oder? Ey, da geht's ab. Diese Stelle, ich sag's mal so, die finde ich faszinierend, weil da wird mal etwas sichtbar, wie Jesus empfunden hat. Das ist nicht so, dass er gute Worte mal hat, sondern hier kommt mal so richtig raus. Ja, er drückt das mit allem, was er hat, aus, was ihm wichtig ist, was in ihm brennt, welche Leidenschaft da ist. Und ich habe gedacht, hey, da können wir uns ein Vorbild nehmen. Jetzt ist nur die Frage, was ist es denn, was in ihm diese Leidenschaft hervorbringt? Ja, klar, die Liebe zu Gott. Wir haben hier einen Hinweis, die Leidenschaft für dein Haus. Meint Jesus das Tempelgebäude? An anderen Stellen sehen wir, dass es nicht. Das muss bombastisch gewesen sein damals. Ja, das war so gigantisch, dass die Jünger, wenn sie sich das angeschaut haben, da waren sie mit Jesus mal unterwegs, gesagt haben, boah, guck dir das an, Jesus. Hammer, dieses Teil. Und Jesus sagt, ja, ja. Also, das Haus war es nicht. Ja, es ist was anderes, was in ihm brennt, obwohl hier steht, die Leidenschaft für dein Haus brennt in mir. Genommen ist dieser Vers aus Psalm 69, Vers 10. Da wird sogar gesprochen, dass der Eifer für das Haus des Herrn brennt in ihm. Ja, da kommt das her. Was ist es gewesen? Und ich habe mir gedacht, ich habe schon lange nicht mehr an den Anfang geschaut, ne? Ja, ich war schon lange nicht mehr ganz am Anfang. Jetzt gucken wir mal wieder an den Anfang. Was bedeutet das bei mir, die mich kennen? Wissen, es geht zum Garten Eden. Ganz an den Anfang. Was war da? Gott mit den Menschen. Sie begegneten sich dort. Gott war dort zu Hause. Die Menschen waren dort zu Hause. Und sie verbrachten Zeit miteinander. Und Gottes Idee war, das soll bis zur Ewigkeit weitergehen, nicht in dem kleinen Garten. Ja, sie sollten sich vermehren, sagt das Wort, und es sollte ausgebreitet werden, dieser Garten Eden, dieses Miteinander, Gott und Mensch, sollte über die ganze Erde sich ausbreiten. Das war die Idee Gottes. Wir alle wissen das, die Sünde kam rein und dadurch war eine Trennung von Gott notwendig. Ja, sie wurden aus dem Garten Eden hinausgeworfen und so war die Beziehung zu Gott gestört. Aber Gott hat gesagt, nee, das kann nicht bleiben. Ich will wieder Beziehung zu den Menschen. Und so hat er immer sporadisch zu einzelnen Beziehungen gehabt. Wir wissen, dass er einen Bund geschlossen hat mit Abraham, mit Isaak und mit Jakob. Hat mit ihnen vereinbart, hey, wir stehen zusammen und für die ganzen Nachfahren soll das gelten. Aber es ist natürlich schwierig, wenn ich einen Bund für meine Kindeskinder mache, ne? Die müssen sich selber überlegen, ob sie in diesen Bund einsteigen. Und so ist genau das passiert. Jakob hatte Söhne, Josef einer von denen. Und die ganze Geschichte, ihr kennt sie, sie landeten wegen einer Hungersnot in Ägypten. Das Volk Israel vermehrte sich in 400 Jahren, wurden Sklaven der Ägypter und dann die bombastische biblische Geschichte, die wir alle kennen. Mose zieht mit dem Volk aus Ägypten aus nach einem Haufen Ärger und Stress und sie landen in der Wüste und hier knüpft Gott wieder an. Und hier ist Gott, dass er sagt, ich will diesmal nicht nur einen Bund mit einzelnen Personen schließen, sondern ich frage das ganze Volk. Und Gott fragte das Volk Israel, die inzwischen doch viele Leute waren, mehrere hunderttausend Leute. Er fragte sie, wollt ihr einen Bund mit mir schließen? Wollt ihr in eine Beziehung mit mir leben? Wollt ihr mit mir zusammen sein? Und sie sagten, ja, das wollen wir. Sie bekamen ganz klar die Bedingungen und dann wurde es konkret. 2. Mose 25, Vers 8. Die Israeliten sollen mir ein Heiligtum errichten, damit ich bei ihnen wohnen kann. Darum ging's. Wieder anknüpfen an den Anfang. Gott wollte bei den Menschen wohnen. Das war's, was sein Herzensanliegen war. Und so wurde die sogenannte Stiftshütte, das Zelt der Begegnung, dann gebaut und Mose und Josua, sie waren ständig dort oder immer wieder. 2. Mose 33 können wir das lesen. Der Herr sprach mit Mose von Angesicht zu Angesicht wie einer, der mit seinem Freund redet. Danach kehrte Mose wieder ins Lager zurück. Doch ein junger Mann namens Josua, ein Sohn Nuns, verließ das Zelt der Begegnung nie. Also wie er das gemacht hat, ist krass, ne? Aber der war so hinterher, mit Gott in Begegnung, in Beziehung zu leben, der wollte nicht weg aus diesem Zelt, weil es fokussierte sich alles auf das Zelt. Es war nicht so, dass man außerhalb dieses Zeltes so einfach mit Gott in Beziehung leben konnte. Das fokussierte sich alles auf dieses Zelt. Wenn man Gott begegnen wollte, musste man dorthin. Viele hundert Jahre später, das Zelt existierte weiter, das Volk Israel hatte es als seinen Mittelpunkt, kam David. Und David, ihr habt in den letzten Predigten immer wieder davon gehört, er war auch an Gott dran. Und ihm war dieses Zelt der Begegnung wichtig. Und er tat manchmal Dinge, die nicht so klug waren, aber er liebte Gott. Und so wollte er, dass aus diesem Zelt der Begegnung etwas Größeres wird, ein Tempel. Und so wollte er für Gott ein Haus bauen, wo Gott wohnen kann. Gott sagt, nee, du nicht. Du hast mir zu viel Schindluder getrieben, du hast zu viele Leute umgebracht, zu viel Blut vergossen. Aber dein Sohn, er darf mir diesen Tempel bauen. Und so hat David alles vorbereitet. Sein Sohn hat diesen Tempel gebaut mit den vorbereiteten Dingen. Und dann wurde die Bundeslade und das Zelt in den Tempel hineingebracht und der Tempel wurde eingeweiht. Und wie machten sie das? Mit dem Mega-Gottesdienst. Die Trompeter und Sänger lobten den Herrn und dankten ihm, 2. Chronik 5. Und ihr Gesang klang wie aus einem einzigen Mund. Begleitet von Trompeten, Zimbeln und anderen Instrumenten erhoben sie ihre Stimme und priesen den Herrn. Seine Güte ist so groß, seine Gnade bleibt ewig bestehen. In diesem Augenblick erfüllte eine Wolke das Haus des Herrn. Die Priester konnten deswegen ihren Dienst nicht fortsetzen, denn die Herrlichkeit Gottes war gegenwärtig. Darum ging es eigentlich. Gott gegenwärtig bei den Menschen. Das war die Idee, auch beim Tempel. Und die konnten nicht weitermachen, weil die Gegenwart Gottes so präsent war. Hammer, oder? Ich finde das cool. Ich liebe diese Stellen. Das Zelt der Begegnung und der Tempel hatten einen einzigen Zweck. Diesen Ort der Begegnung zwischen Gott und den Menschen zu schaffen. Wie funktionierte das? Die Israeliten, sie waren ja immer noch Sünder. Sie mussten, damit sie überhaupt sich in die Nähe Gottes wagen dürfen, sie dürften ja nicht ins Allerheiligste und auch nicht in das Heiligtum. Es dürften nur Priester, nach Reinigung und allem drum und dran. Die Israeliten brachten Opfer. Und die Opfer waren der Weg, dass man überhaupt in die Nähe Gottes kommen konnte. Jetzt kommen wir wieder zu Jesus zurück. Was hatte Jesus mit dem Tempel zu tun? Relativ früh lesen wir davon, er war 12 Jahre, dass die Eltern von Jesus wie jedes Jahr zum Passafest nach Jerusalem hinaufzogen. Jesus als 12-Jähriger ging mit und sie haben dort die Feierlichkeiten gehabt und dann, wie das so war, man war ja mit einem ganzen Trupp von Leuten unterwegs, die ganzen Familien, man kannte sich. Die Familie von Jesus machte sich auf den Rückweg. Es fiel niemand auf, dass Jesus nicht dabei war, weil er hätte ja auch mit einer anderen Familie unterwegs sein können. Irgendwann, nach ein paar Tagen, merkten sie, wo ist Jesus? Der war verschwunden. Und die Eltern von Jesus wieder zurück nach Jerusalem, sie suchten ihn und sie fanden ihn endlich nach 3 Tagen. Wo war er? Im Tempel, klarer Fall. Und er sagt ganz entspannt, Lukas 2, der 12-jährige Jesus, warum habt ihr mich gesucht, fragte er. Ihr hättet doch wissen müssen, dass ich im Haus meines Vaters bin. War klar, oder? Jesus musste im Haus seines Vaters sein. Da war die Präsenz Gottes einfach immer noch am stärksten da. Und er wollte als junger Mann, als Junge das erleben. Er wollte da sein, wo sein Vater ist. Hier wird schon sichtbar, wie sehr das Herz Jesu für diesen Ort der Begegnung brannte. Das war für ihn so wichtig. Und jetzt gehen wir weiter und schauen die Stelle, die ich ganz am Anfang vorgelesen habe, nochmal aus einem anderen Evangelium an, weil da ist etwas, was uns hilft, noch besser zu verstehen, was Jesus wichtig war. Wir lesen jetzt mal genau das Gleiche aus Markus 11. Ja, Jesus geht nach Jerusalem, die Händler im Tempel. Er hat da Rambazamba gemacht, die Tische umgeworfen und die Leute mit dem Viechzeug rausgejagt. Und dann erfuhr sie an, ab Vers 17, in der Schrift heißt es, mein Haus soll ein Ort des Gebets, und jetzt kommt die Ergänzung, für alle Völker sein. Aber ihr habt eine Räuberhöhle daraus gemacht. Die Hoffnung für alle sagt, mein Haus soll für alle ein Haus des Gebets sein, nicht nur für die Juden. Für die Juden, das war ihr Haus, das war ihr Tempel. Und Jesus sagt hier, nee, das ist für alle. Interessanterweise, er zitiert das Alte Testament. Das war schon im Alten Testament klar, dass es eigentlich für alle Nationen, für alle Völker, für alle gedacht war. Er zitiert aus Jesaja 56, Vers 7. Ein Bethaus für alle Nationen. Es geht darum, dass alle Menschen eine Möglichkeit bekommen sollten, Gott zu begegnen. Obwohl Gott hatte doch mit dem Volk Israel diesen Bund geschlossen. Und schon im Alten Testament in Jesaja wird es erweitert, dass alle mit reingenommen werden. Und jetzt habe ich mich gefragt, warum haben damals in der Zeit, als Jesus da den Tempel aufgeräumt hat, eigentlich die Pharisäer, wir hatten in den letzten Wochen immer mal wieder darüber gesprochen, dass die mit Jesus im Clinch lagen und dass sie ihn eigentlich loswerden wollten. Warum haben die Pharisäer nicht die Gelegenheit genutzt, wo Jesus so einen Aufruhr im Tempel macht und haben gesagt, jetzt haben wir dich, Alter. Jetzt kommst du in den Knast. Habt ihr da mal drüber nachgedacht? Haben sie nicht gemacht. Warum? Und was war es, was Jesus so besonders ärgerte, dass er das Risiko einging, dass man ihn gegebenenfalls verhaftet? Was war es, was ihn so besonders ärgerte, dass er diese Aktion startete? Weil er war ja vorher auch schon mal im Tempel gewesen. Ich habe mal überlegt, was könnte das gewesen sein, habe recherchiert und habe etwas gefunden, und der Hinweis ist hier an dieser Stelle aus Markus und den anderen Evangelium die Völker, andere Völker, die Nationen. Und jetzt habe ich mir überlegt, wo mag diese Geschichte eigentlich wirklich stattgefunden haben? Weil der Tempel ist ein bisschen größer. Ich habe ein Bild von einem Modell des Tempels mitgebracht. Und jetzt bitte ich, dass wir das uns mal angucken. Also, so, seht ihr den roten Punkt? Das ist das Tempelgebäude, der eigentliche Tempel mit dem hinteren Bereich, das Allerheiligste, im vorderen Bereich das Heiligtum. Hier draußen kann man jetzt nicht hingucken, aber da wurden die Opfer gebracht. Und hier, dieser Bereich, das war der Bereich, bis dahin dürften die Familien, der Vorhof der Frauen, bis dahin dürften die Familien, Frauen, Kinder mit. Und alles, wo es denn noch ein bisschen weiter ging, da rein, da war denn nur noch für die Opfertiere mitbrachten, da dürften nicht mehr alle hin, nach Reinigung und allem drum und dran. Die Hohepriester waren so oder so die einzigsten, die Priester, die denn ins Heiligtum und ins Allerheiligste, nur der Hohepriester zum Yom Kippur. Ja, das einfach nur mal zum Verständnis. Jetzt mal ganz ehrlich, die Viecher, ja, dieser Marktplatz, war der da? Also, eins kann ich sagen, ganz sicher nicht. Was sollte er da gewesen sein? Die hätten das nie zugelassen, dass es hier diesen Marktplatz gegeben hätte, weil das war heilig. Das war ein heiliger Ort. Das kann nicht sein. Wo könnte der Marktplatz eigentlich gewesen sein? Hier außenrum? Vermutlich auch nicht. Was ist eigentlich hier dieser Zaun? Dieser Zaun trennt etwas. Und zwar diesen Bereich hier, der wird getrennt von dem heiligen Bereich. An diesem Zaun gab es Schilder. Und diese Schilder besagten, wer kein Jude ist und hier weitergeht, wird mit dem Tode bestraft. in allen Sprachen, die damals gesprochen wurden. Das hier, dieser Bereich, war für die Nationen vorgesehen. Die Heiden, aus Sicht der Juden, ja? Da war alles, was nicht Jude war, war Heide. Wir definieren das heute ein bisschen anders, aber wir wären Heiden aus Sicht der Juden. Nur, dass uns das mal klar ist. Die Heiden, das war der Platz der Nationen, so wurde er auch genannt. Und wisst ihr, die Ausleger sagen, dass auf dem Platz der Nationen der Marktplatz mit all den Viechern war. Deswegen hier auch der Hinweis. In Johannes wird es nicht geschrieben, dass es um den Platz geht, und er wird auch nicht über die Nationen geschrieben, hat einen ganz einfachen Grund. Der Johannesbrief, der war an die Juden, und die wussten ganz genau, was das ist. Für die war klar, wo das sein kann. Die anderen, da waren auch die Nicht-Juden mit gemeint, denen musste man erklären, worum es geht. Genauso wie man es uns erklären muss. Und so habe ich da ein bisschen recherchiert, und die Kommentatoren sagen, das war der Platz. So, was sagt uns das? Sagt uns was ganz Interessantes. Idee Gottes war folgendes. Auch die Nationen, die Völker, alle sollten Zugang zum Tempel bekommen, zumindest so weit, wie sie konnten. Und jetzt stellt euch vor, was passiert? Jesus kommt dahin, und da, wo die Nationen ihren Platz haben, ist ein Marktplatz aufgebaut. Und wart ihr schon mal auf dem orientalischen Marktplatz? Alter, da geht's ab. Da ist richtig Party. Ja, da wird rumgeschrien und da preisen sie ihre Viecher an und hier zu mir musst du kommen und hier, ich habe das beste Viech und mein Opfertier, das ist so oder so das Beste. Und so weiter. Ja, da, hey, ein Gebrülle und ein Geschreie und ein Geblöke und so weiter. Und die Nationen, also die Menschen aus den Nationen, sie wollten dort Gott begegnen. Klappt gut, ne? Ganz ehrlich, da passierte gar nichts mehr. Sie bekamen von dem, was da drinnen abging, obwohl, glaubt mir eins, das war laut. Also wenn sich einer hier beschwert über Lautstärke, ihr wart noch nicht im Tempel, ich auch nicht. Ey, da war eine ganz andere Lautstärke. Da wurde mit Trompeten geblasen, dass einem die Ohren wegflogen. Da ging's richtig zur Sache. Aber diese Lautstärke reichte nicht aus, um gegen das Geblöke und den Marktplatz, wo für die Nationen eigentlich etwas zu erleben sein sollte, dagegen anzukommen. Und darüber war Jesus wütend. Und das brachte sein Herz in Wallung. Und er sagte, das kann nicht sein. Ich habe doch hier einen Ort der Begegnung für alle Menschen. Und was machen wir hier? Was machen die Juden? Die sorgen dafür, dass nur die Auserwählten, so wie wir hier sitzen, nur die kommen in den Tempel und die anderen dürfen draußen bleiben und kriegen noch nicht mal was mit. Und das brachte ihnen Fahrt. Und er sagte, weg mit dem ganzen Kram. Hier ist Platz für die Nation, hier ist für die Heiden, für die Menschen Platz, die Gott noch nicht kennen. Interessant, oder? Als ich darüber nachgedacht habe, hat mich das berührt. Was sagt uns das eigentlich? Wie geht's uns damit? Wir haben ja den Tempel nicht mehr, ne? Wir können uns gut rausreden. Wir haben den Tempel nicht. Und deswegen, was interessiert uns das eigentlich? So, red nicht immer über alte Zeiten. Doch muss ich. Wie sieht es eigentlich heute aus? Der Tempel ist nicht mehr da. Und wo begegnen wir Gott? Wir alle wissen das. Nee, nicht alle, vielleicht alle. Vielleicht haben wir Menschen hier, die können das nicht wissen. Paulus erklärt es seinem Mentee, dem Jünger Timotheus, wie das Ganze funktioniert. Was das Haus Gottes, nachdem der Tempel nicht mehr war, was das Haus Gottes nun ist. 1. Timotheus 3, Vers 15. Damit du aber, falls sich mein Kommen verzögern sollte, weißt, wie man wandeln soll im Haus Gottes, genau das gleiche Wort, was für den Tempel verwendet wird, welches die Gemeinde des lebendigen Gottes ist. Hier haben wir den Zusammenhang, wir wissen das. Wir sind, nachdem es den Tempel nicht mehr gab, nachdem Jesus gekommen ist, am Kreuz gestorben ist, die Sündenbarriere durchbrochen hat, und wir uns entschieden haben, wir wollen diesem Jesus folgen, wir sind der neue Tempel Gottes. 1. Korinther 6, Vers 19. Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch lebt und euch von Gott geschenkt wurde? Ihr gehört nicht euch selbst. Oder 1. Petrus. Und lasst euch von Gott als lebendige Steine in seinen geistlichen Tempel einbauen. Ihr sollt Gottes heilige Priester sein und ihm geistliche Opfer bringen. Wisst ihr, das Bild des Tempels bleibt. Es wird einfach weiterverwendet, weil es war so präsent, es war so wichtig. Das Bild des Tempels bleibt. Nur wir sind jetzt der Tempel. Alle Menschen, die Jesus Christus aufgenommen haben als ihren Herrn und Erlöser. Also, wofür hat Jesus jetzt Leidenschaft? Immer noch für sein Haus, immer noch für dich und mich. Aber noch mehr. Er hat Leidenschaft für die Menschen, wo er noch nicht drin wohnt. Immer noch für die Menschen, die ihn nicht kennen. Und wisst ihr, das ist eine Leidenschaft, die brennt richtig. Da ist richtig Feuer dahinter. Er brennt dafür, dass alle Menschen einen Ort der Begegnung mit dem lebendigen Gott bekommen. Und wie funktioniert das heute? Wie um alles in der Welt, wo wir keinen Tempel mehr haben, wo die Nationen hingehen können, wie sollen die Menschen, die Jesus nicht kennen, eine Begegnung mit Gott haben? Ich hoffe, mit dir und mir. Aber ist das alles? Lasst uns mal lesen, was in Matthäus 18, Vers 20 steht. Denn wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich in ihrer Mitte. Hier ist eine besondere Verheißung drauf. Wir alle merken das doch, wenn wir zusammenkommen im Gottesdienst und Lobpreis haben, dann kriegt man immer das Ende vom Lobpreis nicht, ne? Weil das macht, da ist was Besonderes, das tut uns gut. Wir genießen das, in der Gegenwart Gottes zu sein. Wo zwei oder drei sind, da ist irgendwie eine Ballung, weil in jedem von uns Gott lebt und irgendwie potenziert sich das oder so. Ja, ich habe da kein rechnerisches Modell für, aber ich glaube, da kommt was zusammen und man spürt, hey, Gott ist da. Gott liebt es, wenn wir uns versammeln. Aber wisst ihr, er möchte immer noch, dass die Menschen, die ihn nicht kennen, eine Möglichkeit der Begegnung bekommen, dass sie gerettet werden. Johannes 17, ich bete für sie alle, dass sie eins sind, so wie du und ich eins sind, Vater, damit sie in uns eins sind, so wie du in mir bist und ich in dir bin und die Welt glaubt. Die Welt soll sehen an uns, wer Gott ist. Und dann kriegen wir noch einen Auftrag. In 1. Timotheus können wir das lesen. Vor allem vor anderen fordere ich euch auf. Vor allem anderen. Für alle Menschen zu beten. Bittet bei Gott für sie und dankt ihm. Er möchte, er will, dass jeder gerettet wird und die Wahrheit erkennt. Jesus hat immer noch die gleiche Leidenschaft, dass die Menschen um uns herum ihn kennenlernen dürfen. Cool, oder? So, jetzt ist die spannende Frage, wie gelingt das? Und jetzt sind wir mal wieder bei uns hier. Jesus hatte eine Leidenschaft für seinen Tempel, für das Haus seines Vaters, für die Begegnungsstätte Gottes mit den Menschen. Jetzt ist die Begegnungsstätte wir selber. Und wenn wir zusammenkommen, haben wir festgestellt, da ist irgendwie was Besonderes da. Wisst ihr, was ich glaube? Gottes Idee ist, dass in der Versammlung, wenn wir zusammenkommen, die Menschen, die ihn nicht kennen, eine Begegnung mit diesem Gott haben dürfen. Und dass sie in sich etwas erleben, was sie sonst nirgendwo anders finden. Sie finden es nicht, weil es nirgendwo anders da ist. Entweder wir geben den Raum oder nicht. Wie sollen sie es erkennen? Und deswegen haben wir für das Jahr 2019 ein Ziel definiert. Unsere Gottesdienstgestaltung drückt aus, dass wir Gott lieben und inspiriert gleichzeitig dazu, Freunde und Bekannte mitzubringen. Und als ich darum gebeten habe in der Gemeindeleitung, dass dieser Satz unter Gott lieben kommt, mit dem Zusatz und inspiriert gleichzeitig dazu, Freunde und Bekannte mitzubringen, da haben sie alle erstmal geschluckt. Und haben gesagt, jo, das gehört in den zweiten Part rein, Menschen lieben. Und ich habe gesagt, nein, das gehört in den ersten Part. Wir wollen Gott lieben, weil wir eine Leidenschaft haben, wie er sie hat. Und das ist das, was unser Herz bewegt. Und wenn wir es nicht haben, dann wollen wir es lernen in diesem Jahr, weil Gott Menschen liebt. Und jetzt stellen wir uns das bildlich vor. Jesus als Person kommt hier rein, wie er damals in den Tempel gekommen ist. Ja, bitte, jetzt geht mit mir mit. Jesus sitzt dort hinten in der Ecke und er beobachtet, wie das bei uns in unserem Tempel zugeht. Und es kommen Menschen rein, die ihn noch nicht kennen. Und dann stellt Jesus sich die Frage, ja, sag mal, ist das so wie damals, vor 2000 Jahren? Da ist ein Marktplatz und man interessiert sich gar nicht für die Menschen, die um uns herum sind, für die Menschen, die ihn noch gar nicht kennen? Stell dir bitte mal selber die Frage, was würde Jesus zu dir sagen? Würde er zu dir sagen, du hast mich als Fremden wahrgenommen? Wir können das in Matthäus, in einer der Reden nachlesen, die über das Gericht geht. Wird Jesus zu mir sagen können, Joe, du hast den Fremden wahrgenommen und hast ihn willkommen geheißen? Den kranken Fremden wahrgenommen und begrüßt? Du hast ein Lächeln für den Notleidenden gehabt? Würde Jesus das zu mir sagen können? Ich habe mich gefragt, wie wäre das, wenn Jesus hier sein würde? Müsste er uns auch manches durcheinander bringen hier? Müsste er hier ein bisschen Feuer machen, damit bei uns was anders wird? Damit wir die Menschen anders wahrnehmen? Würde er sich vielleicht auch die Frage stellen, wo sind denn die Nationen? Ich habe hier noch gar keinen gesehen. Also wir haben hier von anderen Nationen sehr wohl Menschen. Aber ich meine jetzt die Menschen, wie damals im Tempel, die Heiden, die ihn noch nicht kannten, die aber dürften, ja, die kommen dürften bis zu einem gewissen Platz. Haben wir sie in unserer Mitte? Oder sind wir noch gar nicht auf die Idee gekommen, dass die ja eigentlich hier einen Ort haben sollten, wo sie Gott begegnen können? Was würde Jesus sagen? Haben wir uns diese Frage mal gestellt? Mir ist sie sehr wichtig geworden, als ich hier vorbereitet habe. Jetzt kommt vielleicht der Gedanke, ja, aber wie soll ich das denn machen? Ich kriege das doch nicht hin. Und darf ich dir was sagen? Wie damals waren die Menschen gefordert, Opfer zum Tempel zu bringen. Darf ich uns herausfordern, dass wir auch etwas mitbringen, wenn wir in Gottesdienst kommen? Wie, was meinst du? Lass uns mal lesen, 1. Korinther 14, 26. Was heißt das nun ganz praktisch für euch, liebe Brüder? Wenn ihr zusammenkommt, hat jeder etwas beizutragen. Punkt, Punkt, Punkt. Dann wird aufgezählt, was das sein könnte. Darf ich dich fragen, was du heute mitgebracht hast? Da wird der eine oder andere sagen, jo, bei dieser Gottesdienstform, wie soll ich denn da was mitbringen? Mal ganz ehrlich, ja, da vorne einer predigt, wir haben ein paar Leute im Lobpreis, die sind fest eingeplant, der Moderator ist fest, was soll ich bitte mitbringen? Lass uns kurz in den Tempel blicken. Wie war das da? Da gab es auch irgendjemand, der gelehrt hat. Da gab es Trompeter und Musiker und so weiter, die waren auch festgelegt, dürften nur die Leviten. Ja, was haben die denn damals mitgebracht? Die haben was mitgebracht. Die haben Opfer mitgebracht. Die hatten alle was dabei. Aber waren auch nicht in der Art und Weise beteiligt, wo du jetzt vielleicht die Frage stellst, ja, was soll ich denn mitbringen? Wir schauen in die Apostelgeschichte. 3000 Leute haben sich bekehrt. Wie viel von den 3000 Leuten konnten an der Gottesdienstgestaltung insofern beteiligt sein, dass sie hier vorne auf der Bühne oder im Tempel auf der Bühne standen? Auch nur ein paar. Nee, wir denken falsch. Wenn wir etwas mitbringen, ist es was anderes. Wir müssen als allererstes mal eine Haltung mitbringen. Warum gehe ich überhaupt in Gottesdienst? Darf ich uns fragen, warum ich in Gottesdienst gehe? Ich darf sagen, ich muss. Aber ich gehe auch gerne. Warum bist du heute gekommen? Weil es Tradition ist?
Gott zur Ehre.
Gott zur Ehre, super. Der eine oder andere ist vielleicht gekommen und denkt, oh, hoffentlich predigt der Joe endlich kürzer. Die letzten Male waren wieder so lang, ey. Mann, ey. Oder der eine oder andere denkt, ich hoffe, dass der Lobpreis dieses Mal endlich ein bisschen leiser ist. Ich kann das ja gar nicht ertragen. Oder der dritte denkt vielleicht, keine Ahnung, was er denkt. Darf ich uns fragen, weswegen wir eigentlich in Gottesdienst kommen? Geht es darum, dass ich befriedigt werde? Oder geht es darum, dass ich etwas zu Gott bringe? Ein Opfer zu ihm bringe? Darf ich uns mal herausfordern heute Morgen? Darf ich jeden ganz persönlich fragen, mit welcher Haltung kommst du in diesen Gottesdienst? Ich wünschte mir, wir würden ganz neu mit einer Haltung in den Gottesdienst kommen. Ein jeder habe etwas. Okay, dann bringe ich eine Prophetie mit und eine Weissagung. Ja, haben wir auch immer wieder. Aber wisst ihr, 1. Korinther können wir nachlesen. Da sagt Paulus, also nicht nur Prophetien und nicht nur Weissagungen. 1, 2, 3 und mehr nicht. Aufgezählt steht da, könnt ihr nachlesen. Nicht alles durcheinander, auch nicht einfach nur Zungenrede durcheinander, nee, nur mit Auslegung soll geordnet abgehen. An diesen Stellen bin ich dankbar, dass dort mal steht, dass der Gottesdienst geordnet abgehen darf. Was kannst du mitbringen, außer deiner Haltung, hey, ich will was zu Gott bringen? Darf ich dir sagen, was du mitbringen kannst? Du könntest ein Lächeln mitbringen. Ein Lächeln für die Menschen um dich herum. Du könntest, ich gebe zu, mir gelingt das auch manchmal nicht, ja, wenn ich so mitten im Fokus und im Thema bin, dann renne ich an Leuten vorbei und das Lächeln ist nicht mehr da. Und mir sagen es ab und zu Leute. Ja? Aber ey, wir könnten ein Lächeln mitbringen. Wisst ihr, was wir noch mitbringen könnten? Wir könnten zum Beispiel ein Gebet mitbringen. Was du für dich, für deinen Nebenmann beten kannst. Wir könnten aber auch einen Menschen mitbringen. Stellt euch das mal vor. Wir könnten jemanden mitbringen, für den wir schon lange gebetet haben, damit er hier Gott erleben darf. Eine Begegnung mit dem lebendigen Gott haben darf. Wir könnten vielleicht auch die Toiletten putzen, damit die, die kommen, sich wohlfühlen. Wir könnten den Kaffeetisch sauber machen, wenn der Kaffee runtergeplattert ist. Und die Milch holen, weil sie alle ist. Wisst ihr, wir könnten so viel mitbringen, wenn wir wollten. Ich mag uns herausfordern, dass wir mit einer neuen Haltung und einer Offenheit in unseren Gottesdienst kommen. Mit der Haltung, was kann ich beitragen, was kann ich bringen, damit hier ein wunderbarer Ort der Begegnung zwischen Gott und den Menschen geschaffen wird. Und glaub mir eins, jeder hat. hat etwas, was er mitbringen kann. Es gibt niemand, der sagt, ich kann das nicht, ich habe nichts. Und wenn, ich helfe dir gerne. Wir werden was finden, was auch du investieren kannst. Wollen wir neu darüber nachdenken, was wir mitbringen, in was für eine Haltung wir in den Gottesdienst kommen? Ich bitte euch, dass ihr euch herausfordern lasst von dem, was wir für dieses Jahr uns aufs Herz genommen haben. Das ist nicht, weil wir die Idee hatten, es ist jetzt mal wieder dran. Ich glaube, Gott möchte, dass wir mit einer neuen Leidenschaft für sein Haus uns auf den Weg machen. Und bitte stellt euch vor, was wäre, wenn Jesus hier unter uns wäre? Er ist hier, natürlich. Aber wir brauchen manchmal dieses Bild. Und muss er dann hier mit einer geflochtenen Peitsche durch die Gegend gehen? Ich hoffe nicht. Braucht er nicht. Und wenn du jetzt sagst, hey, ich habe keine Kraft, oh, das hört sich alles gut an, aber ich komme in Gottesdienst, weil ich so ausgepumpt bin. Ja, gut so. Darf ich dir noch einen letzten Bibelvers mitbringen und dann bin ich am Ende. Lukas 6, 38. Wenn ihr gebt, werdet ihr erhalten. Was ihr verschenkt, wird zusammengepresst und gerüttelt in vollem, ja überreichen Maß zu euch zurückfließen. Nach dem Maß, mit dem ihr gebt, werdet ihr zurückbekommen. Darf ich euch was sagen? Wer gibt, der bekommt. Das war schon immer so. Das ist Gottes Prinzip. Und wir können ihn nicht beschenken, er beschenkt uns größer. Glaubt es mir. Ich komme auch manchmal in den Gottesdienst und denke, und ich gehe platt aus dem Gottesdienst. Aber glaubt mir eins, mein Geist, der ist gestärkt. Und das wünsche ich uns. Ich wünsche uns, dass uns der Gottesdienst ganz neu aufs Herz kommt, so wie es für Jesus war. Jesus hatte Leidenschaft. Er brannte vor Feuer für die Begegnungsstätte Gottes mit den Menschen. Wollen wir uns herausfordern lassen, dass wir ganz neu das für dieses Jahr uns auf Fokus nehmen. Wir haben die weiteren Ziele unter leidenschaftlich Gott lieben auf diesem Zettel zusammengefasst, weil ich wusste, wir schaffen das so oder so nicht, in der Predigt die abzuhandeln. Hier könnt ihr sie euch holen und nachlesen. Ja, wir wollen Prophetisches im Gottesdienst fördern und wir wollen es aber auch erklären. Wir wollen es nicht nur machen, sondern weil wir Menschen hier unter uns haben wollen, die Gott noch nicht kennen, müssen wir erklären, was das Prophetische bedeutet. Wir wollen wenigstens ein Seminar über Prophetisches in diesem Jahr machen. Wir werden eine Tooltime haben. Für alle, die nicht wissen, was das ist, erkläre ich euch, wenn ihr mich fragt. Wir wollen durch unterschiedliche Angebote fördern, dass jeder ganz persönlich in seiner Beziehung zu Gott wachsen kann. Und was das bedeutet, könnt ihr hier drunter lesen. Ich hoffe, ich habe euch herausfordern können. Ich habe euch ein bisschen Leidenschaft machen können für das, was Gott dieses Jahr mit uns vorhat. Hey, wollen wir Ja sagen dazu? Wollen wir Ja sagen zu dem, was Gott vorhat mit uns? Ich wünschte mir das so sehr. Lass uns einfach jetzt einen Moment Stille nehmen. Und ich bitte euch, dass ihr jeder ganz persönlich Gott eine Antwort gebt. Gott fragt dich, willst du mit einer neuen Haltung, mit einer neuen Leidenschaft, mit einem neuen Geschenk für mich in den Gottesdienst kommen? Und wenn du Gott noch nicht kennst, stellt Gott dir auch eine Frage. Dann stellt Gott dir die Frage, willst du mich kennenlernen? Gib ihm eine Antwort. Jesus, und so bitte ich dich, dass du uns mit deiner Leidenschaft ansteckst. Dass wir ein neues Brennen, eine neue Leidenschaft bekommen für das, was auf deinem Herzen ist. Zünde uns an. Mach uns heiß für das, was du vorhast. Amen.